Und zwar in der ganzen Frage eben mit den Krisen. Ich weiß, was das auch für Fragen aufwirft. Wir kommen weiter, die Anfechtungen haben auch eine reinigende Kraft. Und das ist auch manchmal eine Sache, die wir eher nicht so sehen. Die uns dann wieder aufs Eigentliche zurückwerfen. Diese reinigende Kraft in unserem Leben, das merkt man manchmal im Leben. Also ich merke es, wenn ich irgendwas versemmelt habe, ne, verbockt habe im Leben und dann kommt irgendwas. Und ich denke dann plötzlich, das ist immer der kausale Schluss, weil deswegen. Nee, das ist nicht aus Strafe. Oftmals ist es in diesen Sachen, oh, du willst mich reinigen, Herr, du willst mich eine klare Linie ziehen lassen im Leben und gehen lassen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. In Hebräer 12. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Das gibt es natürlich heute auch nicht mehr, wisst ihr? Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Bibel sagt im Alten Testament, schone die Rute nicht. Das in der ganzen Pädagogik jetzt auch und Politik und, die wir haben, da kannst du darüber gar nicht mehr reden. Ne? Wir waren mal, ich habe das mal hier schon erzählt, in Schweden, und Schweden ist ja ein sehr liberales Land, auch in der ganzen Pädagogik und, da dürfen die Eltern den Kindern nicht sagen, setz dich hin und lern noch zu Hause. Da können die Kinder am anderen Tag in die Schule gehen, sich beschweren über die Eltern und dann steht das Erziehungsamt auf der Matte. Ja, so ist es bei denen. Weil die ja, das ist, jeder ist ein Individuum und jeder muss sich selbst entwickeln. Das ist der Gedanke dahinter. Und wir waren dann da oben gewesen, gerade zum Nikolaustag, das ist mein Geburtstag, also wenn ihr mal eine Quartess schicken wollt am Nikolaustag, könnt ihr das machen. Und meine Nikolaustage, die waren wirklich ein Horror. Also die, so die Kleinen, ne? Meine Eltern wollten mich halt auch erziehen, einmal im Jahr, und dann haben sie einen Nikolaus bestellt. Und der wusste auch immer genau, was ich verkehrt gemacht habe. Ne? Und woher das bloß wusste. Und, aber nevertheless, das war so ein ganz interessantes Bild für mich. Dann kam der Nikolaus dort auch morgens, ne? Und dann, das war so ein richtig lieber Nikolaus. Und er hat dann vorgelesen, ja, der Student, der verschläft immer. Und ja, wir hoffen halt, dass du jetzt nicht mehr verschläfst. Und es wäre halt so schön, wenn du auch pünktlich mal zum Unterricht kämest. Und das war interessant. Ne? Der eine hat dies gemacht. Also es wäre halt auch schön, wenn du nicht mehr aus dem Fenster nachts raussteigen würdest und das nicht mehr machst und so. Das ist der Gedanke, ist interessant. Und dann kannst du davon ausgehen, das macht er bestimmt nicht mehr. Und ich fand es stark, wir hatten vor 3-4 Jahren war das, FSJler hier, und ein FSJler hat mal zu mir gesagt, Heinz, sag mal einfach, was ich machen muss. Lass mir es nicht offen. Ich muss nur wissen, was ich machen muss. Ich kann das nicht ab, wenn du hier reinkommst und sagst, der war ziemlich direkt, ne? Und das kann ich ja ab, weil ich auch ziemlich direkt bin. Und dann sagt er, ich kann das nicht ab, wenn du sagst, du könntest, du solltest, vielleicht. Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich so rede, aber ich habe wirklich so geredet. Und das ist das Problem. Wisst ihr? Klare Linie, klare Kante. Das ist eigentlich, was alle Leute wollen. Wir wollen alle klare Kante, auch wenn wir es gar nicht abkönnen, aber wir wollen klare Kante. Ich will wissen, wie ich dran bin. Und wir merken diese Worte, wie die in eine Gesellschaft hineinsprechen, die total anders ist. Schlagen und solche Dinge, das passt doch nicht, ne? Streicheln. Halt das schon. Immer in Arm nehmen. Das schon. Aber dass das auch Liebe ist, dieses Ranziehen. Das checke ich gar nicht. Und wir denken ja Schlagen, wir denken dann an dieses Schlagen zum Beispiel aus Zorn, wie wir Menschen das tun, weil wir uns nicht mehr beherrschen können. Und das ist natürlich auch interessant, ne, wenn wir bei dem Thema wären, dann reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sagt die Schrift. Reizt sie nicht zum Zorn. Aber es wäre ein anderes Thema, ne, Kindererziehung. Der Herr reizt uns nicht zum Zorn. Und wenn wir das sehen im Volk Israel zum Beispiel, die ganze Vertreibung vom Volk in die Welt hinaus. Er war nicht aus Zorn, aus Eifer. Der Herr ist eifersüchtig, er eifert um euch. Dann haben sich plötzlich viele ihm wieder zugewandt, die so weit weg waren in der ganzen Verstreuung. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und es muss nicht immer mit der Rute sein oder so, das ist klar. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Also es gehört dazu. Das ist der Gedanke, der aus Johannes 15 kommt. Der Weingärtner, wisst ihr, der die Reben stutzt, der das Unechte wegnimmt. Ich war letzte Woche, bin ich durch den Wengert gelaufen und habe Leuten zugeguckt. Weingärten, das war klasse, war sehr interessant. Die laufen da einfach durch, ne? Tschak, 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 tschak. Und das ist gewaltig. Und dann mit den Händen noch reißen sie so durch und so tschak, tschak, tschak und schlagen so die Triebe ab. Das wird mir leid tun, das muss so wachsen, das sieht doch klasse aus, ne? Und wenn da überall die Blätter sind, dafür ist es doch da. Nee, das bringt nicht Frucht dann. Das sind überall kleine Träubchen dann. Aber das ist nicht das, was eigentlich da rauskommen könnte. Weißt? Das ist nicht das Optimale. Und das ist das der Erziehung von dem Herr, vom Herrn. Und ich glaube, das hat extrem tiefe Wahrheiten, was da stehen. Dann seid ihr unecht. Das wird deutlich, wer unecht ist. Es wird deutlich. Es wird ganz klar werden. Eben Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist ganz einfach. Aber dann erkennt es auch. Und dann macht ihr die Augen zu. Und zudem haben wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuen uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben. Das ist eine wunderbare Sache. Nicht scheuen. Das finde ich klasse, ne? Was er hier schreibt. Nicht scheuen. Leben. Also dieses Scheuen, dieses, wenn ich immer scheu bin, lebe ich eigentlich gar nicht. Weil keine Freiheit da ist. Und der Johannes wird es schreiben und sagt, in der Liebe ist keine Furcht, ist nicht diese Scheu, diese, oh, du schlägst gleich wieder zu. Martin Luther sagte, Gott sitzt, stellte sich Gott so vor, als wenn er im Himmel irgendwo sitzt, mit einem Knüppel in der Hand und nur drauf wartet, dass er draufschlagen kann. Das ist, wie manche Menschen leben. Und ist vielleicht auch manchmal, wie manche Verkündigung ist. Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, weil die Verkündigung ist ja dann so, ne? Kleine Sünden straft der Herr sofort. Wow. Was sind jetzt die Großen und was sind die Kleinen? Ja, da müsste ja, wenn wir jetzt so ein paar Leute im Kopf haben, ne? Natürlich nicht uns selbst, immer die anderen. Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten. Also die Züchtigung oft, die auch von Eltern kommt, die erscheint dir als Eltern, als mir auch zum Besten, so wie ich halt das denke, dass es richtig ist. Ne? Ich brülle meine Tochter an, weil ich gerade, mir reicht's, ich habe die Faxen dick und jetzt kriegst du eine drauf, ne? Und wenn du die Klappe nicht hältst und. Wie es gerade so ist, aus dem Gefühl heraus, aus der Müdigkeit heraus, aus vielleicht aus der Sprachlosigkeit heraus, weil mir nichts anderes mehr einfällt, dann haue ich da einfach eine rein. Und wenn du fragst, warum, kriegst du gleich noch eine. Dann weißt du, warum. So in der Art, ne? Das ist das menschliche Züchtigen. Dieses oftmals Gnadenlose. Aber der Herr ist immer aus Gnade, immer aus Liebe, weil er uns zu sich zieht. Er aber zu unserem Besten. Warum? Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist ja nichts Böses, nichts Negatives. Das ist eigentlich nur aus, wenn man so möchte, ausgelegt, was der Hebräer, was Jesus komprimiert sagte. Ja, mein Vater ist der Weingärtner und alles, was da nichts bringt, das nimmt er weg, schneidet es weg. Weil es nichts bringt. Es bringt nichts. Und da, wahrscheinlich sind wir zu wenig in der Natur draußen, deswegen lernen wir das auch gar nicht mehr. Oder? Wir sehen es gar nicht mehr. Heute geht auch keiner mehr raus im Wald groß, also ich wenigstens nicht. Ne? Wenn, dann laufe ich nur durch. Aber ich schneide nicht diese kleinen Bäumchen raus, die da drin sind, weil wir brauchen es heute nicht mehr. Früher war das so, da waren all diese Bilder ganz normal. Du gingst raus und wenn du keinen Weingarten hattest, keinen Weinberg, hast du wenigstens ein kleines Wäldle gehabt. Und wenn du keines hattest, hattest du da irgendwie versucht, ein bisschen Brennholz zu machen. Ne? Und dann gingst du raus und bist da im Wald rein und hast da diese kleinen Stämme rausgeschnitten, damit das größer werden kann, dass Luft reinkommt, dass das durchlüftet wird, dass es wachsen kann alles. Aber heute schaust du die Wälder auch an und du gehst rein und wächst da alles miteinander hoch und ist alles so dickig und so durcheinander, kommst kaum mehr durch. Also du kannst viele solche Bilder nehmen, gute Bilder aus der Natur, um das zu sehen, was das bedeutet. Also es muss beschnitten werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, ist ganz normal, würde der Hebräerbriefschreiber schreiben. Ganz normal, schreibt er eigentlich hier. Also wenn es gerade so ist, das erscheint mir nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Es ist tiefe Wahrheit drin. Danach es beinhaltet wieder eine Zeitspanne. Danach. Und da drin auszuhalten. Wisst ihr? Ich sage das bewusst auch wieder, auch Ehe ist ja gerade so, wenn man eine Ehe lebt, ist oft so ein Spannungsfeld. Erziehung. Und für manche Eltern ist es echt einfacher, die Kids einfach irgendwo in so einer Gesamtschule zu lassen, den ganzen Tag und ich komme abends wieder heim. Dann essen wir schnell noch Abend, dann geht er alle ins Bett, dann haben wir unsere Ruhe. Und am Wochenende hoffentlich habt ihr irgendwo einen Sportclub, dass ihr den ganzen Tag unterwegs seid, dass ich euch nicht sehe. Weil Papa muss sich mal ausruhen. Aber komm mal bloß nicht auf die schiefe Bahn. Weil sonst ist was los. Das ist gefährlich, wisst ihr? In den Dingen. Also, da ist eine Zeitspanne drin, dass sich was verändert. Das ist ein ganz wichtiger Text in dem allen. Worum es geht auch im Leben. Und es benötigt Zeit, es benötigt Geduld. Dafür haben wir die Lehrer und die Kindergärtner oder Kindertagesstätten, Betreuer, die jetzt da sind, ne? Die Kita, damit jemand anders das übernimmt. Und die auch nicht mehr wissen, wie sie es übernehmen sollen, weil alles durcheinander ist. Alles durcheinander ist mittlerweile. Und ja, keiner mehr gehört, lernt zu hören, auch gehorsam zu sein, gehorchen, hör doch mal hin. Hey, brauche ich nicht. Ich spiele auf meinem Handy rum in der Schule, weil das muss ich. Meine Mama hat gesagt, ich muss immer erreichbar sein. Und wenn du es nicht glaubst, dann komm die Mama zum Elternsprechabend und die erzählt es den Lehrer, dass die Mama das möchte. Ja, das, so läuft es. Das ist kein Gehorsam mehr, gar nichts mehr, das ist tote Hose. Und das siehst du dann auch auf den Straßen in Deutschland. Die Brutalität, der Zorn, der da ist. Die Sinnlosigkeit, was nicht mehr da ist. Wenn du alles der Beliebigkeit preisgibst, dann ist es halt so. Es wird ein Chaos. Deswegen gibt Gott nicht der Beliebigkeit preis, wisst ihr? Wenn Menschen das unbedingt wollen, können sie es haben. Aber er macht es aus Liebe und zieht uns ran. Hat reinigende Kraft. Anfechtung fordert das Zeugnis heraus. Die fordert, fördert auch das Zeugnis. Anfechtung in dem allen. Wenn wir da drin stehen, im ersten Petrusbrief lesen wir dieses wunderbare Wort auch ganz tief. Und wir lesen, ich lese mal ab Vers 13, denn, und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, also um der Gerechtigkeit willen, ihr Lieben, gibt es auch ein Leiden. Von dem spricht Jesus, Matthäus 5, Seligpreisungen. Um der Gerechtigkeit willen, also jetzt tue ich das Richtige, ich verhalte mich richtig, Wort Gottes gemäß, nehmen wir es so mal, und dann habe ich nur Nachteile. Und der Petrus wird sagen, ja, Amen. Und er sagt, glückselig seid ihr. Das ist eine Sache, wenn du um der Gerechtigkeit willen leidest. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Gebt ihm diesen besonderen, abgesonderten Platz, damit er diesen Einfluss hat. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, für Gutes tun zu leiden, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Es ist besser, für Gutes tun zu leiden. Es ist alles in der Bibel enthalten, okay? Wenn wir manchmal uns dann fragen, ja warum jetzt ausgerechnet, jetzt bin ich ehrlich, jetzt muss ich leiden. Es ist besser, ist alles mit drin, in dem Programm Gottes. Alles mit drin. Ist da mit drin, vergiss es nicht. Es ist auch ein Erziehungsprojekt Gottes. Und es kann sein, es kann so ausgehen, dass die Leute eben dich beobachten über Jahre und plötzlich auf dich zukommen und sagen, also ich habe dir jetzt mal zugeguckt, so und so lange, ich hätte da schon längst reingeschlagen. Aber ich muss sagen, irgendwas in deinem Leben, ich weiß auch nicht, aber das ist irgendwie so anders. Was ist es? Und dann kannst du unter Umständen sagen, du, also ich hätte auch gern reingeschlagen, die letzten 10 Jahre, die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre. Aber es war immer in meinem Herzen, dass Jesus das nicht will, wie Jesus. Ja, das ist mein Herr. Er hat mich errettet. Wisst ihr, und dann plötzlich kommst du unter Umständen ins Gespräch und diese Person wird errettet und du, und manche sagen, aber du musst doch jetzt mal was sagen. Jetzt bist du schon ein halbes Jahr an der Arbeitsstelle. Jetzt musst du mal was sagen. Nö, es kann ganz lang hin sich ziehen. Weil Jesus gibt Zeugnis. Und dann plötzlich ist es soweit. Aber von was? Von der Hoffnung, die in euch ist. Von der Hoffnung. Nicht von, oh, ich habe ein Buch drüber gelesen, wie man sich selbst beherrscht. Ich habe jeden Tag habe ich so 1,5 Stunden Übungen, damit ich dir nicht die Kauleiste raushauen muss. Weil das wäre es eigentlich, was ich am liebsten gemacht hätte. Ich habe zu Hause habe ich so eine Spickerscheibe und da ist immer ein Gesicht drauf und dann reagiere ich mich ab damit. Ne? Nee. Nee. Ehrlich gesagt, als Mensch, ja, hätte ich gern dafür gesorgt, dass du nur noch Suppe trinken kannst. Aber Jesus macht es nicht. Und darüber habe ich mich selbst kennengelernt. Mich selbst. Mein Neigen auch zu dem, mich selbst immer wieder zu rechtfertigen. Und so war es. Aber durch das Wesen von Christus muss ich sagen, ich bin extrem dankbar, dass ich niemandem Schaden zufügen musste. Ich konnte gar nicht anders. Ich hätte manchmal gern anders gewollt, ja. Aber ich konnte nicht anders. Weil Jesus ist so ein guter Hirte, so ein guter Herr. Und du kannst froh sein, dass ich ihn habe. Weil sonst sähe das alles ganz anders aus. Und das habe ich mal jemandem gesagt, auch, ne, der für uns was gemacht hat hier am Bodenseehof. Und das ist dann ganz, ganz anders geworden oder ganz, 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 ganz anders. Und ich habe der Person gesagt, du kannst froh sein, dass wir mit Jesus leben. Jeder andere hätte dich verklagt. Selbst die, die mit Jesus leben, hätten dich verklagt wahrscheinlich. Aber ich brauche dich nicht verklagen. Ich kann dir nur sagen, das Geld, was es kostet, haben wir nicht. Aber du wirst jeden Cent bekommen, weil du froh sein kannst, dass wir mit Jesus leben. Und es war auch so. Vom Recht her hätte ich alles Mögliche machen können. Aber es war so ein Erziehungsding auch. Und das Wunderbare noch, wisst ihr, wenn ich weiß, Jesus macht es wirklich. Ich muss da jetzt nicht Klage führen und nö. Es wird schon. Es wird schon. Manches zieht sich ein bisschen hin. Dann wird es dir ein bisschen heiß unter den Achseln. Und dann, aber es ist eine gute Sache, es ist wichtig, wichtig, das zu erleben im Leben. Also die Anfechtungen lassen uns auch zum Herrn schreien. Adolf Schlatter schrieb, wir dürfen im Leiden selbst einen Beweggrund sehen, der uns zu einem kindlichen Vertrauen zu Gott ermutigt. Es ist jedoch nur unser stumpfer, die Tröstung Gottes vergessender Sinn, der im Leiden eine Beeinträchtigung sieht. Also im Leiden immer Beeinträchtigung. Wir dürfen uns um des Leidens willen getrost an Gott halten, denn Gott handelt damit väterlich an uns. Er weist uns damit seine Güte und bezeugt uns so, dass wir seine Kinder sind. So zerbricht das Leiden den Glauben nicht. Wenn wir das sehen dürfen, sind seine Kinder. Das heißt, selbst der Feind muss dazu dienen. Also Hiob. Selbst der Feind muss dazu dienen, dass der Glaube von Hiob gestärkt wurde. Hat die Zeit gedauert? Und der Petrus sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt Gott Gnade. Das heißt, Gnade unverdiente göttliche Kraft. 1. Petrus 5, Vers 5. Und es war ja auch beim Paulus so, dass er oft einfach diese Auferstehungskraft von Jesus, immer davon gesprochen, immer von dieser Auferstehung. Und dann können wir diese drei Sachen dazu zum Schluss sagen, der Glaube hält uns. Weil wir uns fragen, was hält uns da drin? Es ist der Glaube, der uns hält. Und nicht unser selbstgemachter Glaube, sondern wenn wir gerufen sind in die Nachfolge, dann kann ich mich drauf verlassen, du hältst mich dann auch. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist eine Überzeugung. Nicht, ich glaube mal, ich weiß auch nicht so ganz genau, ich hoffe. Nee, Überzeugung. Ist echte Überzeugung. Es ist da. Und das ist das biblische Zeugnis, wisst ihr, ihr Lieben. Wir tun uns gerne ab damit, wenn ich jetzt im Leben mit Jesus, ja, die Zweifler und die und die und die und jeder, wir können uns mit dem Petrus, der vor Apostelgeschichte 2 gelebt hat, mit dem können wir uns super identifizieren und ja, genau das bin ich, aber mit dem Petrus, der dann nach Apostelgeschichte 2, der Ausgießung des Heiligen Geistes, das erfahren hat und merkte, ich werde vom Geist Gottes bewegt in dieser Welt. Ich werde erzogen, da können wir uns komischerweise oft nicht damit identifizieren. Das ist seltsam. Aber das muss doch eigentlich unsere Identifizierung sein, wenn ich wiedergeboren bin durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, nicht die Jünger, die im Boot saßen und Jesus ging übers Wasser und sie erschraken, weil sie dachten, er ist ein Geist. Und Jesus sagt ihnen noch, das denkt ihr, weil ihr keine Augen habt, die sehen und keine Ohren, die hören. Ansonsten werdet ihr jetzt gar nicht überrascht, weil er sagt ihnen das gleich, nachdem er für 5000 Menschen Brot und Fisch bereitet hat. Und da wird es deutlich da drin. Ihr habt harte Herzen, sagt Jesus. Da geht nichts rein. Aber wenn der Geist kommt, der nimmt die harten Herzen, Hesekiel 36. Der nimmt die harten Herzen, die steinernen Herzen weg und gibt euch fleischerne Herzen. Und der Geist legt euch meinen Sinn ins Herz, sodass ihr tut, was ich will. Das ist es. Das ist das Leben in Christus. Das ist die Erziehung, es formt euch. Das ist, was die Schrift sagt in diesen Bereichen. Und deswegen ist es so, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist eben so, ich kann es dir auch nicht erklären, aber ich glaube es halt. Das ist so tief da drin. Alles andere spricht dagegen. Ja, ich ringe, ja, ich weine, ja, aber das ist so tief da drin. Und durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Und dann beschreibt er Abel und beschreibt Henoch und Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Mit anderen Worten, die werden das auch glauben, weil es drin ist. Also rede es dir nicht ein. Es ist drin. Und es sind die Menschen, die dann ihre ganzen Kämpfe haben im Leben und über all dem sagen, aber Jesus ist trotzdem treu und er hält mich. 2. Korintherbrief 11 lesen wir die ganze Liste von Krisen und Herausforderungen, durch die der Paulus auch ging und nicht bloß er. Das ganze Kapitel. In 1. Korinther 4 sagt er, wir sind wie der Abschaum der Welt, geschlagen, geschmäht, verlästert, verfolgt. Und Major Ian Thomas, nachdem sich die Fackelträger sagen, das ist ihr Gründer, sei nicht von deiner Schwachheit, sondern von seiner Stärke beeindruckt. Nicht von deiner Schwachheit. Das weiß ich ja, dass ich schwach bin. Aber von deiner Stärke, Jesus. Von deiner Stärke. Und wisst ihr, das ist für mich Gemeinde Jesu eben, dass wir uns kontinuierlich auf diese Stärke, auf Jesus hinweisen, auf seine Größe, auf seine Allmacht. Es deutlich ins Zentrum stellen. Weil er kann das. Er kann das. Und plötzlich verändert das auch. Und ich glaube, das ist das ganze neutestamentliche Zeugnis. Und es ist nicht nur das neutestamentliche Zeugnis, es ist auch das alttestamentliche Zeugnis. Diese verändernde Kraft, diese Macht Gottes. Und wisst ihr, wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen so einen Streichelgott habe, dann ist es schwierig, weil das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Und dann komme ich auf so obskure Lehren, dass ich sage, nee, das kann Gott nicht wollen. Das kann Gott nicht wollen. Und er will doch dein Glück, er will doch. Aber die biblische Lehre über Glück, das ist eine ganz andere. Das ist nicht die irdische Lehre über Glück. Deswegen sehen wir schon den Glück in den Seligpreisungen in Matthäus 5. Das ist schon ein bisschen eine andere Sache von Glück, als wir uns so ausrechnen. Das sind die tiefen Wahrheiten in all den Sachen, wisst ihr? Und eben der Gedanke, den ich hier aufgeschrieben habe, Jesus glaubt und betet für uns. Es ist nicht unser Glaube, es ist sein Glaube, den er wirkt auch durch den Geist Gottes. Und Hebräer 7 sagt uns das auch in einer wunderbaren Art und Weise. Und da steht, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Durch ihn zu Gott kommen. Weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Er tritt für sie ein. Das ist meine Versicherung. Du trittst für mich ein. Es ist nicht mehr meine Kraft. Es ist nicht meine Weisheit. Es ist deine Gerechtigkeit, Jesus. Jesu Blut und Gerechtigkeit, dies sei mein Schmuck und Ehrenkleid. Da hat der Zinzendorf ein Lied drüber geschrieben. Sing mal. Viel zu selten solche Lieder. Das ist tiefe Wahrheit. Wenn ich mit so einem Lied durchs Leben gehe, deine Gerechtigkeit, dein Blut, Jesus. Und in Hebräer 9, 24 ist auch diese Gedanke nochmal, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Für uns. Für uns. Und der Gedanke aus dem hohepriesterlichen Gebet, aus Johannes Kapitel 17, heute Morgen haben wir am Frühstückstisch drüber gesprochen, wenn wir manchmal sagen, ich will da gar nicht mehr drin sein, aber Jesus, also in dieser Welt, aber Jesus sagt eben, Vater, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst. Das wäre einfach. Das sehnen wir uns alle danach. Aber, dass du sie in der Welt bewahrst. Und er hat auch Kraft. Und er bewahrt uns auch in der Welt. Wiederum nicht die Bewahrung, die wir dann denken, ja, das ist jetzt wohl Bewahrung, dass ich ins Gefängnis geworfen bin oder in der Latrine stehen muss und die Kacke rausputzen muss da unten. Ja, das ist doch keine Bewahrung. Geht es um die Seele. Die bewahre ich. Die bewahre ich. Kannst dich drauf verlassen. Weil da habe ich mein Blut dafür gegeben. Und es sagte eben auch der Ludwig Hofacker, wenn ich nichts mehr glauben kann und wenn ich nicht mehr beten kann, spielt keine Rolle. Jesus glaubt für mich und Jesus betet für mich. Das ist ein wunderbares Wort. Das ist ein tiefes Wort. wenn das ist, wenn ich das sagen kann, spielt keine Rolle. Und eben Jesu Tragen und Vertrauenswürdigkeit erleben wir in diesen Dingen dann. Und das hier zum Schluss. Und ich finde, wir müssen da wirklich mal wieder Zeit dran verwenden. Weil wir nicht mehr drüber nachdenken. Auch in den Gemeinden denkt man immer, oft selten drüber nach. Ne? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt hier eigentlich wortwörtlich über sich aus, kommt aus Jesaja 49 auch, aus dem Alten Testament. Das bedeutet, er ist die Tragfähigkeit. Wie es im Alten Testament auch ist, dass der Herr sagt zum Volk Israel: Ich habe dich getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und es steht. Und deswegen brauchen wir Gemeinden, ihr Lieben, die das leben. Wirklich. Weil man muss es schon auch erfahren. Nicht Erfahrungstheologie. Keine Angst. Aber das auch zu erfahren. Du bist aufgefangen. Das gefällt mir am neuen Land. Ist so. Du bist aufgefangen. Ist tragfähig. Was durch den Mann Jochen Buru da entstanden ist. Ist tragfähig. Wo einer sagte, das muss keine hoffnungslosen Fälle geben. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und das ist so wunderbar. Solche Arbeiten gehe ich extrem gern, weil ich merke, das stimmt. Muss man auch ab und zu mal sehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass es so ist. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Du bist unser Glaube, du bist unsere Wahrheit, du bist unsere Tragfähigkeit, unsere Rechtfertigung, Herr Jesus Christus. Du mit deinem Blut hast uns erkauft. Du glaubst für uns, du betest für uns. Letztendlich, was wir haben und sind, das sind wir in dir. Und wenn wir was haben, dann ist es eigentlich nur das, was wir uns rühmen können über das, was wir dich haben dürfen, Herr. Leben mit dir, Rechtfertigung in dir. Und letztendlich diese Gewissheit, wie diese Welt auch immer aussieht, wie schwach wir auch immer sind, aber diese Gewissheit, eines Tages in dieser ewigen, bleibenden Stadt sein zu dürfen. In deinen Augen sind wir schon längst dort. Und dafür preise ich dich. Herr, schenk diese Tage noch, dass uns dein Wort mehr und mehr Liebe wird und tief in die Herzen reingeht. Und stärkt und festigt. Und wenn wir heute unterwegs sind, dass wenn uns jemand fragt, dass wir von dieser Hoffnung reden dürfen. Wir, die wir manchmal so hoffnungslos sind, aber erleben dürfen, dass du wirklich diese Hoffnung bist. Amen.